6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Incarnate von Killswitch Engage, Portrait of Beauty von Days in Grief und Beauty of the Beast von Circle of Grin. Ich zog The Unwinding Hours von The Unwinding Hours, The Velvet Underground and Nico von The Velvet Underground und Escape von Journey. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, ihr hört 6 aus dem Glas. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus.
Markus ist auch. Ja,
also, nochmal. Ja.
Stell dich, ach egal, das lassen wir. Markus ist auch da, wollte ich sagen. Wie geht's dir?
Gut, gut, die Sonne scheint, dem Kind geht's gut, meiner Frau geht's gut, alles ist gut, ja.
Fantastisch. Du musst anfangen.
Ja.
Diesmal, aber bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Nachricht von jemandem für dich. Hör mal ja. an.
Hallo Markus, hier ist der Jan von Circle of Grin. Und jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn du uns nicht auf Platz 1 setzt, dann setz uns doch bitte auf Platz 2. Viel Spaß!
Okay.
Ja, danke Jan.
Ne?
Weißt du Bescheid. Ja, ich bin, Also eins von diesen drei Alben hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Du hast also großes Potenzial, mir sehr weh zu tun, aber
okay.
ich bin sehr gespannt, was du auf Platz 3 setzt.
Das ist Kölscher Klüngel Deluxe sozusagen, ja. Okay, Platz 3, ja. Days in Grief habe ich da.
Fuck.
Ist das Lieblingsalbum?
Ja.
Okay, also hier mein Platz 3. Days in Grief. Portrait of Beauty heißt das Album. Von 2004, 45 Minuten lang und 33 Sekunden, um genau zu sein. Die Post-Hardcore-Band Days in Grief aus Köln gab es von 2001 bis 2007. 2001 gründete sich mit Sänger und Bassist Jörg Ahrens, Gitarrist und zweite Stimme Sebastian Blaschke, Gitarrist Florian Raths und Drummer Max Schreiber die Band Days in Grief. Aus den ersten Demos wird ein Debütalbum Lessons from the Past aufgenommen, das 2002 erscheint. Aus dem unveröffentlichten Album Poetic License wird eine Demo-CD. Diese bringt sie geradewegs zur ersten Vertragsunterzeichnung bei poisonfree.com Records. Und prompt wird das Album Portrait of Beauty in Leverkusen aufgenommen. Nach internen Auseinandersetzungen mit dem Label wechseln die Jungs zum Label Eat the Beat Music. In 2004 erscheint dann letztlich Portrait of Beauty. Dazu gleich mehr. Es folgen noch Auftritte beim WDR Rockpalast als Support von My Chemical Romance, Killswitch Engage, die auch noch folgen werden, und Bullet for My Valentine. 2007 gibt die Band dann überraschend die Auflösung und ein Abschlusskonzert in Köln bekannt. Nun zum Album. Das ist nicht Köln. Ich schaue nur aufs Cover. Eine staubtrockene Wüste mit zwei knorrigen, toten Bäumen. Die Sonne brennt. Das ist höchstens Köln nach der Apokalypse. Warum rede ich von Wüstenbildern auf dem Cover? Bin ich wirklich so oberflächlich? Nee, das Album beginnt mit einem Intro. Wasser tropft. Also doch keine Wüste. Alles ist gut. Danach geht es ordentlich ab. Der Opener Make Noise, The Revolution Sleeps zeigt bereits wunderbar, wohin die Reise geht. Klagesang und Screams wechseln sich genauso schnell ab wie die Tempi der Musik. Man muss dem Ganzen erstmal folgen können oder wollen. Es ist wunderbar virtuos, was die Band hier hinzimmert. Klar sind doch die Vorbilder gefühlt at the Drive-In. Leider ist die Produktion meines Erachtens weniger schön geraten. Die Stimme von Jörg Ahrens ist zwar sehr gut, aber mir auf Dauer nicht versiert genug, um auf Albumlänge zu überzeugen. So ist dieses Album alles in allem okay, aber hat mich leider nicht so abgeholt, wie ich es erhofft hatte. Als Song nehme ich Shadows Fall mit in die Liste.
Ja, ach Herrgott, das ist ja alles andere als ein Verriss. Also du hast da jetzt...
Nein, das ist kein Verriss, aber es ist halt so, ich sag mal, so ein bisschen, ich sag mal, eine gewisse Wurstigkeit war da drin. Also es ist im Grunde genommen, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal anhören, weil es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen auf Albumlänge hat es mich nicht abgeholt. Und ja, also ich habe trotzdem den künstlerischen Anspruch der Band wahrgenommen, sag ich mal so. Ja, das möchte ich nochmal betonen.
Ja, das Krasse ist, Days in Grief ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten und besten deutschen Bands der frühen 2000er, was einfach genau diese Virtuosität und diese Varianz angeht und vor allem auch im Vergleich zu zeitgenössischen Bands. Also ich finde, die halten mit Funeral for a Friend mit. Die halten mit Billy Talent mit. Die waren unfassbar früh dran, als Emo-Core so richtig, richtig groß wurde. Und ein Hinweis, warum auch die Relevanz der Band tatsächlich nicht von der Hand zu weisen ist. 2015 haben die ein Reunion gespielt im Kölner Underground, das leider genau wie Days in Grief nicht mehr existiert. Noch vor dem Abriss. So, ich war dort. Ich war einer der Glücklichen, der eine Karte bekommen hat mit Holger. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Der Gitarrist meiner ersten Band. Ja. Der mir auch einen Fakt bestätigt hat, von dem ich nicht sicher war, ob es stimmt. Da komme ich gleich zu. Stimmt T. Und wir waren dort und es ohne Scheiß, die Karten waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Mhm. Und Days in Grief haben dann einen Nachfolgetermin am nächsten Tag in der Essigfabrik in Köln gepackt.
Ja,
und diese haben sie auch nahezu ausverkauft. Und es waren alle, wirklich alle Leute, die in den frühen 2000ern irgendwie Emo-Core oder Hardcore irgendwie gehört haben und aus NRW kamen oder Deutschland, waren da wirklich, wirklich so, oh ja, ja, sie sind wieder da, jetzt kommt ein Album und oh, es wird so toll. Und ja, nee, leider nein. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, woran es gelegen hat, weil auch wenn das jetzt nicht unbedingt so deine Musik ist, in diesem Kosmos sind die unfassbar weit vorne gewesen.
Ja, okay. Ich kann ich mir auch gut vorstellen, ja, wirklich. Also, ja.
Und jetzt komme ich zu dem, weswegen ich Holger gefragt habe und Marc auch, der Bassisten. Mhm. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Days in Grief und meine Band haben sich die Bühne geteilt.
Oh.
Ja, auf unserem allerletzten Auftritt, bevor wir dann irgendwie, ich weiß nicht, die eine Hälfte hat angefangen zu studieren, die andere Hälfte hat angefangen zu arbeiten und es war irgendwie da. Auf unserem allerletzten Auftritt, da waren wir die erste Band.
Okay.
Das war in der, ich weiß es noch, das war in Köln, Höhenhaus oder Dünnwald, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, in der OT Haus der Jugend.
Okay.
Und Days in Grief war ein Headliner. Also Days in Grief war ein Headliner und es ist auch so, dass man kannte sich. Also das sind jetzt keine Freunde von mir, das sind entfernte Bekannte. Also der Jörg Ahrens, der war ein paar Mal im MTC, so als Stammgast, weiß ich gar nicht, ob er, so oft war der eigentlich gar nicht da, aber er war ein paar Mal da und der kleine Bruder vom Blaschke, der hat auch in der Band gespielt und mit denen haben wir uns, glaube ich, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, haben wir uns irgendwie einen Proberaum geteilt oder ich weiß es nicht mehr, aber man kannte sich und wir waren alle fest davon überzeugt, so boah, Days in Grief, die werden so groß, die werden die Hoffnung und Album 2 ist auch fantastisch. Und Album 3 ist auch super. Und Lessons from the Past als erstes Album zu bezeichnen, ist nominell vielleicht richtig. Aber die haben das Ding eingestampft, weil die damit nicht zufrieden war. Wenn du heute eine Version davon hast, okay, von Lessons from the Past, dann kannst du dabei eBay mal richtig Geld für verdienen. Auch wenn Days in Grief nicht nie groß bekannt geworden sind. Mhm. Und es ist halt einfach so ein gigantischer Teil meiner Jugend. Wenn ich diese Alben, die drei, objektiv bewerten würde, natürlich ist Killswitch Engage besser. Natürlich.
Ich habe auch noch so einen kleinen Funfact rausgefunden. Also zwei Sachen, also die haben ja, also das ist kein Funfact, aber ein Fact, die haben auf ihrem Abschiedskonzert tatsächlich ihr letztes Album rausgebracht.
Ja.
Also das finde ich jetzt auch ein Ding, so nach dem Motto, wir sind weg, aber hier ist unser letztes Album. Ja. Kauft mal drauf, so nach dem Motto. Aber was ich witzig fand, war, die Band hat tatsächlich hier ihren Tour-Van über eBay verkauft. Ja. Das hab ich. Oh.
Bevor ich es vergesse, das habe ich hier in meinen Notizen zu Oberst stehen, es gibt eine Nachfolgeband, die haben sich 2019 gegründet. Mhm. Die heißen CRISPR-Cas Method und es sind im Prinzip drei Viertel. Ich glaube, der Florian Raths ist nicht dabei. Mhm. Es ist auch anders als Days in Grief. Es ist mehr ein bisschen mehr so Richtung Spaßpunk oder Indie-Punk, Pop-Rock irgendwie. Ist nicht so metallastig. Und es gibt ein Interview von ich weiß nicht mehr, irgendeinem Musikjournalist mit Jörg Ahrens. Und der Musikjournalist fragt den Jörg dreimal so, ja, und Days in Grief, was ist damit? Und er jedes Mal so, nee, das ist, da kommt nichts mehr, wirklich nicht. Und das zeigt halt schon, was für ein Fußabdruck die doch in bestimmten Kreisen hinterlassen haben, dass halt der Typ halt wirklich ganz sicher, da kommt nichts mehr, wirklich nicht, nein.
Okay. Ich muss noch eine Sache sagen, bevor ich es vergesse.
Ja, klar.
Ich glaube, diese Folge markiert auch eine Art, Rekord. Ich glaube, Rekord, ja. Weil das ist die Folge mit den meisten Bands, die es gar nicht mehr gibt.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, also ich glaube, eine Band, Killswitch Engage gibt es noch. Ja. Und danach war es, alle anderen sind weg vom Fenster.
Ja, so halb, ne? Alle andere, also Velvet Underground hundertprozentig weg.
Ja. Also Unwinding Hours auf jeden Fall auch.
Journey,
da wusste ich nicht genau.
Gibt's mit anderen Sängern. Steve Perry, Steve Perry ist dabei. Ja, und die Unwinding Hours gibt's halt, also haben sie ja nicht auch nicht offiziell aufgelöst.
Doch. Haben die. Doch.
Ja? Ja, okay. Doch. Dann muss ich ein Wort ändern.
Der Sänger macht jetzt ja mit einer anderen, also macht ja ein Solo-Projekt. Ansonsten ist das vorbei. Soweit ich weiß.
Alles klar. Dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 3.
Ja.
Magst du raten?
Unwinding Hours.
Das ist absolut richtig.
Okay.
So, dann fange ich mal an. The Unwinding Hours war eine britische Rockband. Sie wurde 2008 von den beiden ehemaligen The Unwinding Hours war eine britische Rockband. Sie wurde 2008 von den beiden ehemaligen Aerogram-Mitgliedern Craig B. und Ian Cook gegründet. Ihre Musik wird dem Alternative Rock zugeordnet. Die Band begann ursprünglich als Behelfsmittel von Craig B., um nach der Auflösung von Aerogram...
Es ist ein fieser Name. Lass es drin.
Noch ohne kommerziellen Hintergrund entstanden einige Songs, um das Projekt The Unwinding Hours begann sich zu konkretisieren. Im August 2009 gab die Band ihre Gründung auf ihrer MySpace-Seite bekannt und am 15. Februar 2010 erschien das selbstbetitelte Debütalbum. Der Name The Unwinding Hours stammt laut Biografie der Band aus Stanley Kubricks Film The Shining und ist dort auf einem Schild vor dem Gold Room zu lesen. Das ist mir nie aufgefallen.
Mir auch nicht.
Das Album ist 2010 erschienen und es dauert 45 Stunden und 30 Minuten. Also so fühlt es sich an. Okay. Nein, es dauert 45 Minuten und 30 Sekunden. Und meine Review. Gott, ist das langweilig. Allein die ultra-arrogante Ankündigung der Bandgründung ist doch ein unübersehbares Warnsignal, dass hier nur prätentiöser Rotz zu erwarten ist. Oh, ihr wart bei Ariariariogram? Soll mir das irgendwas sagen? Das kommt direkt aus der Azifazi in die Pop-Rock-Hipster-Hölle. Selten wirkten Streicher aufgesetzter, selten waren Texte belangloser. Dieses elende Gejaule von Craig B. setzt dem Ganzen die Krone auf. Ohne das Gewinsel wären manche Songs eigentlich sogar ganz gut. Besonders ärgerlich ist, dass sehr lange Parts tatsächlich ohne Gesang auskommen. Das hilft nur leider gar nicht. Irgendwann fängt Herr B. aus G. ja doch wieder an, das zu tun, was er für singen hält. Immerhin stimmt der Titel. Hier fühlen sich tatsächlich Minuten wie Stunden an. Auf die Liste packe ich Peaceful Liquid Shell.
Also, ich muss dich loben, weil du hast meinen Lieblingssong auf die Liste gepackt. Immerhin hast du das bewerkstelligt. Dankeschön.
Danke.
Ansonsten schäm dich, geh in die Ecke. Schäm. Nein, ist doch gut. Aber ja.
Es ist halt wieder eins dieser Alben. Scheiße ist das nicht. Aber ich verstehe halt nicht, warum man sich das aktiv anhören sollte. Also die Musik ist tatsächlich ganz gut. Auch der Opener Knut. Die Musik ist tatsächlich ganz gut. Also das wäre tatsächlich tolle Filmscores für manches. Aber der Gesang ist halt echt grenzwertig. Und ich habe mich mal so in ein, zwei Texte reingehört. Also das ist ja wirklich, das 8. Klasse Poesie-Album-Niveau.
Ja, okay, aber über die Texte weiß ich jetzt gar nicht so viel Bescheid, aber ich mag die Stimme, also deswegen subjektiv, alles gut, aber dass du zumindest die Musik mal lobst, der immerhin, der Typ hat, der, wie heißt der nochmal, Ian Cook?
Ich sag's dir sofort. Der ist ja Ian Cook. Ian Cook. Craig B. und Ian Cook.
Genau, der ist dann wiederum zu Churches gewechselt. Hast das ja erwähnt, oder? Ja, okay.
Nee, habe ich nicht erwähnt.
Ja.
Churches habe ich mir aber tatsächlich dann nebenbei auch angehört und muss sagen, ja, das ist halt Plastikpop.
Ja, aber also, ziemlich erfolgreicher Plastikpop. Ja, ist auch nicht so ganz meins, ganz ehrlich. Ist nicht meins. Also ist auch weit entfernt von musikalisch, komplett weit entfernt davon, erfolgreich halt irgendwie.
Ja, total. Aber ich habe mir so 3-4 Songs angehört und habe mir irgendwie gedacht, so, boah, das ist ja LaRue in schlecht.
Okay, ja, ne, trifft's irgendwie so. Also ich kenne noch kein einziges Album von denen, deswegen. Findest du auch nicht im Glas, deswegen.
Das freut mich.
Gut.
Ja, und ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Okay. Also
es war mal wieder Zeit für einen Verriss, glaube ich.
Ja, das auch ein bisschen, das stimmt tatsächlich, wir hatten lange keinen mehr. Aber also ich habe das Album zweimal gehört und habe irgendwie gedacht, so, ich habe beim ersten Hören habe ich gedacht, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Hm. Und dann habe ich nochmal gehört und gedacht so, boah, nee, echt okay. Nicht.
Alles gut.
Dann schauen wir doch mal, ob wer jetzt auf Platz 2 ist.
Ja. Okay, also, wer ist auf Platz 2? Achso, willst du raten, oder? Jetzt mal wieder Ratespielchen.
Ich weiß nicht, ich kann mir vor, also ich würde fast vermuten, Killswitch Engage.
Ja, das ist absolut richtig, ja, auch. Also, Killswitch Engage mit Incarnate. 2016 erschienen, 53 Minuten und 17 Sekunden lang. Also, ich kannte Killswitch Engage bisher nur vom Hörensagen. Besser gesagt, ich habe ihr Logo gefühlt unzählige Male auf Festivalpostern gesehen. Mein ungeschultes Metal-Gehirn reagiert dann immer höchst interessant und höchst dämlich zugleich. Ich bilde mir nämlich ein, dass es diese Band gefühlt schon 30 Jahre gibt und sie Heavy-Metal-Urgesteine sind. Komisch, oder? Dabei gibt es diese Band aus Westfield, Massachusetts erst seit 1999 und sie machen Metalcore. Ein weiterer Switch in meinem Hirn. Schon wieder Metalcore. Oh. Aber dann Überraschung. Das klingt auch wieder anders als viele andere Sachen, die ich durch Sex aus dem Glas und Johannes Albenauswahl bisher kennenlernen durfte. Irgendwie weniger Synthie-Effekte. Vielleicht sogar gar keine. Nein, hier wird musikalisch fast gänzlich auf die Kraft des Starkstroms zurückgegriffen. Teilweise schrillen die Gitarren herrlich auf, wie in glanzvollen 80s Hair-Metal-Zeiten. Der grandiose Sänger Jesse Leach shoutet und growlt um sein Leben und überhaupt gibt jeder alles. Der Schweiß sprudelt nur so aus den Lautsprechern. Eine helle Freude. Dass hier jeder Track fast wie der andere klingt, ist tatsächlich Nebensache. Der fette Sound ist wirklich bombastisch und überzeugt. Aber jetzt kommt der Haken. Denn dem Album geht tatsächlich nach spätestens 2/3 die Luft aus. Schade. Ein wenig mehr Vielseitigkeit und diese Band hätte es locker auf die 1 geschafft. Das zu meiner Review. Ich habe noch ein Songs für die Liste Alone I Stand und Cut Me Loose. Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact gefunden, der ist auch ganz lustig, deswegen Fun. Auf dem Cover sieht man 2 Riesenkraniche und 2 Riesenschlangen, die einen Mann zerpflücken. Die Idee kam Sänger Jesse Leach durch einen Albtraum. Er gab dieses Bild aus seinem Kopf bzw. aus seinem Traum an seinen Kumpel Mike weiter, der nicht nur Bass bei Killswitch spielt, sondern auch Künstler ist. Und dieser machte das Cover. Außerdem fiel Mike zum fertig gezeichneten Bild der Titel Incarnate ein. Ein Wort mit vielen Bedeutungen, aus dem Fleisch, Verkörpern etc. Der Band gefiel die Mehrdeutigkeit des Titels sofort. Einen direkten Bezug zu den Lyrics des Albums gibt es demnach nicht.
Oh, wusste ich auch noch nicht. Also...
Ja, das ist halt so im Grunde, was das Ganze auch irgendwo preisgibt, dieses habe ich irgendwo auch gefunden im Netz, was das Ganze preisgibt, ist so nach dem Motto, ja, wir hatten das Album schon quasi zu 2/3 zusammengezimmert und dann hatte ich diesen Traum und dann habe ich gedacht, okay, und dann haben wir dieses Cover gebaut und dann hatten wir auf einmal einen Titel. Also im Grunde ist es so wie nach dem Motto,
Match made
im Grunde genommen, ja, nee, ich wollte nur sagen, es ist einfach so, wegen, wir sind jetzt hier in der Werkstatt, bauen unser Album und irgendwie brauchen wir jetzt noch ein Cover und einen Titel und zufällig hatte ich einen Traum. So, und das ist halt.
Ja, aber ist doch cool.
Ja, genau. Also, es muss halt ja auch nicht immer alles bedeutungsschwanger sein und, ne?
Ja, also, Jesse Leach, der Sänger, der hat eine relativ interessante Geschichte, die eine der wenigen Geschichten im Rock'n'Roll, die so endet, wie sie geendet ist, weil ich habe Killswitch Engage tatsächlich nicht mit Jesse Leach kennengelernt, sondern mit Howard Jones. Mhm. Der schlag mich tot bei den ersten 2 Alben oder 2 vielleicht Alben. Sogar nur
ich,
bei dem ersten
Album. Genau, ich habe ein bisschen recherchiert, 2 Alben, ja.
Yes. Ja. War Jesse Leach dabei? Mhm. Und dann hat er wegen ultra heftiger Depressionen und Drogensucht und alles, hat er irgendwie gesagt, so, ey Leute, ich pack das nicht mehr und ist ausgestiegen. Und das wäre eigentlich so der Moment, wo man dann irgendwie 2 Jahre später irgendwo in den Nachrichten liest, so, ja, Jesse Leach tot in Badewanne aufgefunden. Na, und tatsächlich ist der halt rausgekommen, ne? Also der hat halt wirklich Rehab gemacht und alles und ist dann mit dem Album 4 Incarnate sozusagen zurückgekommen. Auch überhaupt kein böses Blut bei der Band. So Howard Jones hat gesagt, ey, cool, dass es dir wieder besser geht. Wunderbar. Komm dazu. Es gibt noch eine andere Band von Howard Jones, die ist auch super. Irgendwas Fire from the Gods.
Also Jesse Leach hatte noch zwischendurch 3 andere Bands, das muss man auch noch dazu sagen.
Entschuldigung, kurz, ich muss nur den Fehler korrigieren.
Ja.
Die Band von Howard Jones, die ich meine, heißt Light the Torch.
Light the Torch, ja. Okay. Also Jesse Leach hatte noch 3 andere Bands, bevor er wieder zurückkam. Also er hat sich so quasi peu à peu. Ja. Er konnte halt nicht, das ist glaube ich so eine Aussage, er wollte unbedingt wieder touren, er wollte wieder quasi sich lebendig fühlen mit den Fans etc. und so. Und das ging halt nicht bei Killswitch Engage, weil die hatten jetzt einen festen Sänger. Und aber ich glaube, der Witz, oder in Anführungszeichen Witz, war dann letzten Endes, dass der Sänger, wie heißt er nochmal?
Howard Jones.
Howard Jones, genau. Dass der dann letzten Endes an Diabetes erkrankte.
Diabetes.
Und deswegen ausfallen musste. Und so war das quasi wie so eine Art Staffelstabübergabe. Ja, nach dem Motto, passt ganz gut, komm wieder zurück. Alles gut.
Ne? Ja. Und es gibt ich glaube, auf dem vorletzten Album, das ist dann so richtig geil, der Song ist auch mega geil, gibt es halt einfach ein Duett. Also es sind halt einfach Howard Jones und Jesse Leach in einem Song und meiner Meinung nach sollten die so ein Album aufnehmen. Das ist so geil. Okay. Und mir fällt auch gerade auf, ich glaube, das ist auch eine Premiere für die Statistik von Sex aus dem Glas. Okay. Ich habe jede Band, die du gezogen hast, habe ich schon live gesehen.
Okay.
Ja. Days in Grief, Circle of Grin und Killswitch Engage. Killswitch Engage habe ich in beiden Besetzungen live gesehen.
Wow.
Ja. Ja. Genau wie du sagst, Festivalplakate. Ich bin nie irgendwie aktiv auf ein Killswitch Engage Konzert gegangen. Aber
man ist halt dann,
wenn du halt auf ein Metal Festival geht, die sind halt da.
Und die spielen sich halt den Arschwund, wenn man so auf
gut Deutsch. Die waren auch geil. Also die haben auch, ja, die haben auch richtig gerockt.
Also das hat richtig Spaß gemacht, das zu hören. Aber irgendwann ging halt der echte Saft aus. Da habe ich gedacht so, okay, das ist.
Ich weiß
so.
Genau, was du meinst.
Und das lag jetzt auch nicht daran, dass das die Spotify-Version 15 Songs lang ist. Nein, ich weiß, dass das Album nur 12 Songs lang. Nein, es ist irgendwann so ein bisschen drüber. Hm?
Ja.
Okay. Juti, okay. Dann geht's weiter mit dir.
Ja, magst du raten, was ich auf der Nummer 2 hatte?
Ich denke mal Velvet Underground.
Nein.
Oh, okay.
Ja, ja, Journey, ich habe hier einen relativ langen Teil Musikgeschichte wieder mal, also nicht wundern. Ich habe aber sehr viel eingekürzt. Also
okay.
Kriegen wir schon
hin.
So, da haben wir's. Dann zur Band. Journey ist eine US-amerikanische Rockband, die in ihrer 40-jährigen Karriere über 75 Millionen Tonträger verkauft hat. Die Band wurde im Jahre 1973 in San Francisco von Neil Schoon und Greg Rolley gegründet. Vervollständigt wurde die Formation durch Ross Valori, Prairie Prince und George Tickner. Prince verließ die Band allerdings schon vor der Fertigstellung der ersten LP und wurde durch Ainsley Dunbar ersetzt. Nach Veröffentlichung des Debütalbums Journey im Jahr 1975 verließ auch Tickner die Gruppe. Neil Schoon übernahm nun allein die Gitarrenarbeit. Das erste Album und auch die beiden nächsten Veröffentlichungen zeichneten sich durch lange Instrumentalparts und einen progressiven Touch aus. Allerdings blieb der kommerzielle Erfolg aus und man traf den Entschluss, sich künftig zugänglicher zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurde zunächst der Sänger Robert Fleischman verpflichtet, der sich den Gesang mit Rolley teilen sollte. Die Zusammenarbeit brachte allerdings nicht den erhofften Erfolg und nach der Trennung von Fleischman wurde der junge Sänger Steve Perry verpflichtet. Sein Mitwirken machte sich beim nächsten Album deutlich bemerkbar und Journey konnten mit der Single-Auskopplung Wheel in the Sky einen ersten Hit verbuchen. Perrys exzellenter Gesang machte sich besonders bei den balladenorientierten Teilen des Albums bemerkbar und sollte sich in den folgenden Jahren zu einem Markenzeichen der Band entwickeln. Die beiden nachfolgenden Alben Evolution und Departure bewegten sich stilistisch auf ähnlichem Terrain und bescherten der Band einige Hits wie Lovin', Touchin', Squeezin' oder Anywhere You Want It. Das Live-Album Captured beendete die Ära von Greg Rolley, der sich seiner Solokarriere widmete. Als neues Mitglied stieß Jonathan Cain zur Gruppe. Mit dieser Umbesetzung ging abermals eine stilistische Neuorientierung einher. Die rockigen Elemente traten in den Hintergrund und machten Platz für balladenhafte Momente, die vor allem in den Kompositionen von Perry und Cain zum Tragen kamen. Das 1981 veröffentlichte Album Escape erreichte die Spitze der Billboard 200 und wurde das bis heute erfolgreichste Werk der Band. Ja. Das Album ist erschienen am 17. Juli 1981. Es dauert 42 Minuten und 46 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar. War bei Unwinding Hours auch nicht verfügbar, hatte ich eben vergessen zu sagen. Gab es halt einfach keinen. So, zu meiner Review. Das ist einfach auf den Punkt perfekt produzierter Stadionrock, der stramm auf Erfolg gebürstet ist. Das kann man aus guten Gründen verabscheuen, kann man aber auch lassen. Ich tue Zweiteres. Journey rocken einfach. Journey rocken einfach. Steve Perrys Stimme ist der Wahnsinn und der Mann gilt nicht umsonst als einer der besten Sänger des 20. Jahrhunderts. Er ist kein Freddie Mercury oder David Bowie, muss sich aber auch nicht hinter diesen verstecken. Nils Goons haut Gitarrensoli raus, als gäbe es sie umsonst. Und ein besseres Piano-Intro, als Jonathan Cain es für Don't Stop Believin' abfeuert, muss noch geschrieben werden. Selbst die beim ersten Hören noch sehr kitschig anmutenden Balladen beißen sich nach einiger Zeit am Trommelfell fest und bleiben dort. All Killer, No Filler galt selten mehr als für Escape. Ein Meisterwerk. Und cool. Ich habe vergessen, Songs aufzuschreiben, weil, also klar ist Don't Stop Believin'.
Klar.
Und ich muss jetzt mal kurz nochmal, ich meine, ich muss kurz gucken, wie das hieß. Nummer 7 oder Nummer 6.
Und wir werden das Sopranos-Finale hier nicht spoilern. Nee, nebenbei.
Jetzt hört die Folge einfach mitten im
Kleiner Scherz. Wer es gesehen hat, der wird lachen. Okay.
Genau. Boah, warte mal kurz. Ja, Escape, der Titel, Nummer 6.
Okay.
Das ist Don't Stop Believin' und Escape packe ich auf die Liste. Cool. Und eine Sache, das ist mir jetzt über wirklich ein Jahrzehnt oder so, seit ich wusste, dass das Album existiert, ging ich davon aus, dass auf dem Cover eine Qualle ist.
Das ist doch so ein ägyptischer Käfer, ne? Oder wie heißen die doch mal?
Also Skarabäus, aber ja.
Danke.
Der durch irgendetwas durchfliegt, ne? Mhm. Durch eine Kugel. Guck dir das mal an und guck dir das Cover mal an. Und ich finde, es sieht aus dem Augenwinkel so, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, aus wie eine Qualle, die wegschwimmt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das kann man noch, ja, das ist doch schön mehrdeutig.
Ja, ich finde auch eine Interpretation kann auch sein, dass es im Weltraum ist und das ist irgendwie ein Planet und ein Raumschiff fliegt da durch und macht den kaputt. Das ist sowieso
sehr spacig. Generell auch diese, auch dieser der Schriftzug und so. Aber ja gut, man muss jetzt das Cover sehen, um das jetzt zu verstehen. Es ist sehr abgespaced auf jeden Fall, ja.
Also wenn ihr diesen Podcast nicht über Spotify hört, sondern über irgendeine coole Podcast-App, dann seht ihr jetzt das Cover auch, wenn ihr kurz aufs Display guckt. Genau. Aber gut, ansonsten.
Gut.
Ja,
Cover sind toll. Ja, okay.
Dann, darf sich der Jan freuen, dass du seiner Anweisung gefolgt bist.
Genau. Das war aber freie Wahl. Grün. Also insofern, ich wusste nichts von seiner Ansage. Ja. Kein Kölscher Klingel.
Genau, also das fürs Protokoll, also der Jan, der hat die Sprachnachricht heute Morgen geschickt. Ah. Also deswegen... Markus,
das konnte ich nicht wissen.
Gar nicht
ich werde einfach mal ein bisschen was darüber sagen. Also Platz 1, Circle of Grin, The Beauty of the Beast von 2008, 50 Minuten und 51 Sekunden lang. Bevor ich meinen Senf zum Album abgebe, muss ich doch nochmal eben etwas über die Vita der Band loswerden. Also Circle of Grin waren eine Kölner Alternative Rock Band, die von 2001 bis 2009 aktiv waren. Sänger Jan Müller, Drummer Carsten Brennecke, Basser Sebastian Lautenbach und die beiden Gitarristen André Meinardus und Michael Deida Dieterle hatten alle noch vor der Bandgründung in diversen lokalen Bands gespielt, allerdings ohne wirklich große Quantensprünge oder gar Erfolge zu verzeichnen. Dann jammten sie einfach mal im Ehrenfelder Probekeller zusammen. Und was soll man sagen, die Chemie passte. Circle of Grin war geboren. Es folgte die erste Demo-CD, die die Fans im Frühjahr 2002 auf Konzerten abgreifen konnten. Auf dem kleinen Indie-Label Eat the Beat Music erschien daraufhin im Herbst 2003 die EP The End Will Be the Same. Der Platz als Co-Headliner auf dem Kölner Ringfest war ihnen da schon sicher. Die nächste Aufnahme folgte auch direkt 2004 im Blue Box Studio in Troisdorf. Dort nahm Circle of Grin Same As It Never Was auf. Den Albumvertrieb übernahm das Label Roadrunner Records. Auch live waren die Kölner fleißig als Vorband mit Bands wie Caliban, Cult of Luna, Cult of Luna oder Die Happy am Start. Sogar beim Global Battle of the Bands nahmen sie teil und spielten als Best German Act Ende 2005 im Finale im Astoria Theater in London. Drummer Carsten Schmiss wenig später hin. Die Gründe konnte ich nicht recherchieren, aber der Ex-Corroded-Schlagzeuger Ben Overmann nahm gerne seinen Platz ein. Mit ihm wurde dann auch das vorliegende Album The Beauty of the Beast 2007 eingespielt und den Fans über die Homepage 2008 vorgelegt. Als physische Kopie war das Album aber nur auf Konzerten zu bekommen. Erst 2 Monate nach Veröffentlichung auf der Homepage war das Album auch als digitale Veröffentlichung offiziell zu haben. Da der Erfolg ausblieb, beendete Sänger Jan das Projekt und konzentrierte sich seitdem eher auf seine neue Band Last One Dying, die mehr in die Richtung Metalcore geht. Nach einem Abschiedsgig Ende Januar 2009 ist dann das Kapitel Circle of Grin vorerst gänzlich abgeschlossen worden. Nun zum Album. Hier stimmt so ziemlich alles und das sage ich wahrlich nicht leichtfertig. Circle of Grin überzeugten mich nicht nur mit teils saukomischen, teils gesellschaftskritischen Lyrics. Oft sind die Texte beides gleichzeitig, sondern auch schlicht durch ihre Musik. Wo fange ich an? Die Spielfreude ist einfach greifbar. Vielleicht sind jetzt zwar keine Virtuosen an den Instrumenten, dafür sind sie eine gut geölte Bandmaschine, die unglaublich aufeinander abgestimmt ist. Kurzum, die Karre geht mächtig nach vorne. Und ich sage es so, wie ich es empfinde, seit langem hat mir kein Album so viel kurzweilige Freude gemacht. Dabei macht es für mich 100% Sinn, dass die Jungs in den 2000ern Vorband von Die Happy waren. Die machen ähnlich Laune. Die Band und vor allem die Stimme von Sänger Jan erinnert mich aber auch arg an die Beatsteaks, ohne ein Rip-Off zu sein. Das Album ist wirklich klug kompiliert. Es gibt kaum Filler. Einzig der Track Porn ist für mich eine Spur zu hart, aber das ist halt subjektiv. Auch gegen Ende des Albums bekommt man mit dem Schlusstrack Silhouette nach all dem spaßigen Krach auch nochmal eine neue Seite zu hören. Fast eine Ballade, aber nur fast. Leider ist das Cover des Albums mehr als abschreckend als einladend. Es sieht aus wie der frottende Kadaver von Hennes, dem Geißbock-Maskottchen des 1. FC Köln, mit entsprechender rot-weiß-schwarzer Farbgebung. Einfach nur gruselig. Ich hoffe nun auf eine Reunion und eine echte physische Veröffentlichung mit hübscherem Coverbild. Man darf ja noch träumen. Ansonsten zieht euch das Album auf Spotify in Gänze rein. Heute, es lohnt sich. Play it loud. Also als Songs The Beauty of the Beast, dann Fun, Is It One Way Ticket to Hell und Buddy List.
Ja. 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 Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil ich sehe das absolut natürlich genauso. Ich bin auch nach wie vor richtig irritiert, dass dies nicht zumindest bekannter ist. Auch kurze Korrektur. Wie heißt die Band nochmal? Last One Die?
Genau. Nee,
die gibt's auch schon nicht mehr.
So weit habe ich nicht recherchiert.
Du hast wahrscheinlich von laut.de das, ne?
Genau. Infos. Ich hatte jetzt aber auch nur gesehen bei Spotify, dass es da auch nur ein Album gibt. Deswegen war ich bin da jetzt nicht zu tief eingetaucht. Das
Das ist leider ganz, ganz vieles davon ist irgendwie in der Versenkung versunken. Das ist echt schade. Also man findet auch der Jan Müller oder Jan C. Müller, weil Jan, es gibt irgendeinen anderen Jan Müller, der macht auch Musik. Ich habe es nicht ganz zusammengekriegt, aber er heißt überall auf seinen offiziellen Kanälen Jan C. Müller. Der macht leider tatsächlich, soweit ich es mitbekommen habe, Jan, korrigiere uns, wenn ich das jetzt gerade falsch wiedergebe, aber der macht, soweit ich weiß, leider gar keine Musik mehr und das finde ich halt wirklich schade, weil da der einfach der gesamten Musikbranche eine fantastische Stimme verloren geht. Der arbeitet heute als Moderator und Synchronsprecher und der hat auch einen coolen, lustigen Podcast, Comedy-Podcast, der heißt Stäbler und Müller, den verlinke ich auch in den Shownotes. Ich habe da jetzt mal eine Folge gehört, ist echt witzig. Also es ist jetzt nicht Schulz-Böhmermann-Niveau oder Talk ohne Gast, aber es ist zum Beispiel auf jeden Fall deutlich besser als Gemischtes Hack. Was ich überhaupt nicht lustig finde und nicht verstehe.
Hab ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Also brauchst du vom Hören sagen. Brauchst du auch nicht. Ist lustig. Sollte man mal reinhören. Link findet ihr in den Shownotes. Und ich spiele auch tatsächlich Circle of Grin immer noch mal, wenn ich auflege. Und es kommt auch an. Seit es Shazam gibt, kommt ja keiner mehr zu dir als DJ und fragt dich, was das denn ist, was da gerade läuft. Früher konnte man so tatsächlich so ein bisschen abschätzen, ob was geil ist, weil klar, du hast einmal die Tanzfläche, ob sie tanzen oder nicht, aber wenn dann so wirklich Leute kommen und fragen, hey, was war denn das? Dann weißt du, okay, das ist, da warst du jetzt gerade der Perlentaucher, der was gefunden hat, was keiner kannte. Und ich finde auch das Album, es ist so unfassbar abwechslungsreich.
Ja, und auch in sich stimmig. Also das muss ich wirklich sagen. Also,
Und super geil, produziert.
Auf jeden Fall.
Ja. Kurze Korrektur. Ich weiß nicht warum, aber man spricht es Troisdorf.
Ach so, ja.
Ich weiß, es schreibt sich OI, aber warum auch immer spricht man es Troisdorf.
Ja, gut. Das, okay.
Ja, das sind immer so die Leute, die den Podcast hören und dann in ihr Lenkrad beißen. So.
Sorry.
Genau.
Nimm ich mit und eure
Gebete. Sprich das Torstorf!
Okay.
Aber es freut mich wirklich, dass es dir auch so gut gefällt. Und du hast jetzt gar nicht den Hidden Track erwähnt. Hast du den?
Doch. Also selbst den fand ich gut. Also insofern. Stimmt, ja, also über Hidden Tracks haben wir ja schon mal geredet und müssen wir, kann man drüber streiten, halt wegen Shuffle und so, aber ja, ist ja okay.
Das ist jetzt der Fall, wo man halt genervt ist, dass man irgendwie 3 Minuten Stille warten muss, bevor der Fall geile Song kommt.
Ja.
Okay, dann sprechen wir über Lou Reed und Konsorten. Ja, auf Platz 1 habe ich, und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich mit mir sehr, sehr gerungen zwischen Platz 2 und 1. Und wenn ich fragen würde, was würde ich noch mal gerne hören wollen, würde ich wahrscheinlich sogar Escape wählen. Aber Escape ist halt ein komplett durchgeplantes, geiles Konzept. Und das ist so ein Produkt, was so funktioniert. Und das ist cool, aber das ist halt auch nicht besonders einzigartig in dem Sinne. Also wenn ich überlege, gibt es ein paar Alben auf dem Niveau und auf dem Level. Und The Velvet Underground und Nico von The Velvet Underground ist halt, das ist ein ganz, ganz weirdes Stück. So, ich fange erstmal an zur Band an sich. Das ist jetzt nicht so lange, weil wenn man wirklich die Geschichte von The Velvet Underground erzählen wollen würde, bräuchte man mindestens eine Stunde. Ja. Mindestens. Deswegen hier nur ein kurzer Abriss. The Velvet Underground war eine experimentelle Rockband, die 1964 in New York City gegründet wurde. In ihrer Ausgangsformation bestand sie aus Lou Reed an Gitarre und Gesang, John Cale an Bass, Viola, Keyboard und Gesang, Angus McLeish, Schlagzeug, Bongos und Handtrommeln und Sterling Morrison ebenfalls an der Gitarre. Ab 1965 spielte Maureen Tucker anstelle von Angus McLeish Schlagzeug. Ergänzt wurde diese Formation 1966 für das Debütalbum um die deutsche Sängerin Nico. Bekannt wurde die Band als Gruppe von Protégés des Künstlers Andy Warhol, der auch ihr erstes Album produzierte. Mit ihren provokanten Texten über Sadomasochismus, Transvestie und Drogensucht blieb die Band während ihres Bestehens kommerziell erfolglos. Heute wird sie jedoch zu den einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte gezählt. Das Album ist erschienen am 12. März 1967. Es dauert 48 Minuten und 51 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar, aber alle nachträglichen Reviews so aus den 80er, 90ern, 2000er, überall volle Punktzahl. Also überall 10 von 10, überall 5 Sterne, überall 100%. Also ja. Dann fangen wir mal an. Alter Falter, das ist wirklich ein Proto-Album. Nach dem ersten Hören dachte ich noch, okay, das war's jetzt. Aber nach weiteren Durchgängen erschloss sich mir die Genialität. Das Glockenspiel auf dem Opener Sunday Morning ist einfach hypnotisch. Lou Reeds warme Stimme zieht den Hörer in ihren Bann. Weiter geht es mit Waiting for the Man. Moment. Das ist doch bei Iggy Pop geklaut. Nein, The Stooges erschien erst gute 2,5 Jahre später. Na gut, dann eben bei Paul McCartney. Nein, auch Helter Skelter erschien erst im November 1968. Also haben The Velvet Underground offenbar den Punk erfunden. Track Nummer 3, Femme Fatale, ist dann wohl der erste Lounge-Rock-Song. Hier deutet sich die einzige Schwäche des Albums an. Nico kann zwar durchaus singen, aber ihre Stimme ist recht dünn und der deutsche Akzent jederzeit hörbar. Kritik auf enorm hohem Niveau. Venus in First ist hochklassiger Progressive Rock auf dem Niveau von Sgt. Pepper's, welches die Beatles im selben Jahr veröffentlichen. Heroin, Song Nummer 7, reiht sich ebenfalls in diese Riege ein. Hinzu kommt ein extrem selbstreflektierter Text über den Sinn und Unsinn von Drogenkonsum. There She Goes Again, I'll Be Your Mirror und European Sun halten das enorm hohe Niveau spielend. The Black Angels Death Song ist mehr Spoken Word Skit als kohärenter Song. Aber auch das muss gewürdigt werden. Anhören. Sofort. Auf die Liste packe ich Sunday Morning, I'm Waiting for the Man und Heroin.
Okay.
Und es ist halt wirklich, wirklich geil. Es ist gerade das letzte Viertel anstrengend.
Oh ja, das Ende ist ziemlich anstrengend, das stimmt, ja.
Aber es ist halt so anstrengend, wie halt auch ein David Lynch-Film anstrengend ist. Das ist so, manchmal muss man sich dem aussetzen, um wahre große Kunst erleben zu können.
Ja, ja, ja.
Ja, doch.
So ja, das ist richtig so.
Ich finde auch das Album, das hat so eine richtig geile Dynamik, weil es fängt halt so an mit diesem Glockenspiel und dann ist so alles so nett und schön und dann kommt halt Waiting for the Man, was halt, ganz ehrlich, wäre das ein Viertel schneller, wäre das ein Punk-Song, wie Iggy Pop oder die Ramones aus den 70ern. Genau.
Da geht es ja auch um Drogenkonsum, also und so, wegen The Man ist ja der Dealer und so.
Genau. Und die Texte sind auch, ich habe die Hälfte der Texte nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein, aber die ich verstanden habe, die sind halt auch
düster.
Super krass, super düster, aber irgendwie auch lebensbejahend. Also Heroin ist halt so, and I guess I just don't know. Also auch überhaupt nicht diese Arroganz gegenüber irgendwas im Sinne von, hey, ich weiß, was hier am besten ist. Also ich finde, Heroin ist so der perfekte Gegenentwurf zu den scheiß Hipstern von der Hippies, zu den scheiß Hippies von der Westküste, die irgendwie so Blumenkinder und LSD und ne, während halt gleichzeitig am anderen Ende des Pazifik die Leute erschossen werden, die es halt nicht aus irgendwelchen Gründen auf eine Uni geschafft haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und irgendwie die New Yorker, die halt auch sehen, so ey, hier ist alles kaputt, hier ist alles ranzig, hier LSD und Bewusstseinserweiterung am Arsch. Ich nehme das, damit ich die Scheiße hier ertrage.
Ich weiß auch nicht, wie die Band das musikalisch schafft, aber ich weiß auf jeden Fall noch das erste Mal, ich weiß auch genau, dass das erste Mal, dass ich Venus in First gehört habe. Und da habe ich gedacht, Halleluja. Also, ich meine, man denkt, ich habe den Text schon von vornherein verstanden, aber ich dachte so, ich bin jetzt hier rein akustisch, ich bin jetzt hier im SM-Keller, aber wirklich vom Text her und von der Musik her, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen dreckig.
Ja, ja.
Gerade.
Aber du warst noch nie in einem SM-Killer, nee. Glaube ich.
Sorry.
Duschen. Also,
nee, aber es ist wirklich, also was der da teilweise vom Stapel lässt, ist wow, wow.
Ja, ja, ja. Ja.
Krass.
Also, es ist auch kein Wunder, dass sich das nicht verkauft
Bleed
hat.
For me.
Also,
Alter, Schalter. Ja, okay, ja. Aber ich finde ja. Den Track super geil. Also.
Ja, das ganze Album ist, also, wie gesagt, das ist ein. Also, wenn ihr einfach mal schöne, nette Musik hören wollt, dann hört euch Journey an. Ne? Das ja, ist nichts, was du halt irgendwie so, weiß ich nicht, bei der Radtour hören kannst oder so. Da musst du ein paar Mal anhalten und denken, was denkt der da? So, oder fällst noch vom Fahrrad.
Auch, man muss auch noch auf jeden Fall, wir sind ja heute auch ziemlich auf der Cover-Ebene. Man muss auf jeden Fall das Cover noch von Andy Warhol noch mal auch hervorheben mit der Banane.
Ja, genau, weil die Banane.
Das ist so geil. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen nicht mehr so, aber ich war ja mal auch auf diesem Vinyl-Trip. Und das ist schon krass. Also, wenn man wirklich die von 1966 ist das, oder? Tatsächlich? Oder? 67, ja. Also wenn man tatsächlich
12. März 67.
Von 67 ein Original mit der Banane, weil die ist ja aufgeklebt. Das, falls du das nicht weißt, das ist ein Aufkleber.
Ah, okay.
Und nee, da gibt's, steht oben drauf Peel slowly and see. Also und man könnte sich, oder wenn man jetzt 1967 in der Zeitmaschine hinfährt, könnte man irgendwie sagen so, okay, ich kaufe mir dieses Album und knibbel halt an dieser Banane, um zu gucken, was ist da drunter, weil es ist halt eine fleischfarbene Banane drunter. Ich habe es jetzt selbst gespoilert, aber im Endeffekt, wer sich diesen Spoiler geschenkt hätte und die eine Aufkleber drauf gehabt hätte, der wäre jetzt ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Also das ist schon krass. Und
Ja, vor allem, weil irgendwie 30.000 Exemplare ist jetzt erstmal sowieso nicht viel. Da wahrscheinlich hat alle Welt den blöden Aufkleber abgemacht, weil wieso soll ich den Aufkleber drauf lassen? Also wahrscheinlich gibt's so weltweit 4 Exemplare, die irgendwie in irgendwelchen Kellern von Plattenläden Auflösungsinsolvenzen noch rumgammeln.
Ja, es spielt halt auch so ein bisschen mit der Neugier der Leute. Ist schon cool. Also Andy Warhol, du hast schon geniegt.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, also ich mag, also tatsächlich, ich kann ja mit Pop-Art nicht so viel anfangen, aber tatsächlich Warhol und Lichtenstein mag
die
ich
beiden auf jeden
ist
Fall.
Cool. Ja. Also, also das ist wirklich, das ist schon cool.
Dann haben wir es,
würde ich sagen. Dann können wir ziehen, ne? Ich habe mein Glas hier.
Ich auch. Dann fange ich an.
Von mir aus.
Okay. Aha, interessant. Babylon Circus, Dances of Resistance. Ich kenne diesen einen Song, Spaceman. Ist er drauf?
Meinst du die
gleiche? Oder nee, warte mal. Was? Nee, Quatsch, hör auf. Nee, ich habe mich, glaube ich, vertan.
Also Babylon Circus, Zoo. Das
ist... Achso,
Babylon Zoo, nee, das ist eine andere Band.
Okay.
Nein, das ist eine andere.
Ich dachte schon. Okay.
Dann, was habe ich hier? Surferblatt. Astro okay. Coast.
Interessante Cover, Teil 3.
Okay. Blutige Surfer. Ja. Kennst du den Film Surf Nazis Must Die?
Also vom Titel.
Okay,
was hast du? Funeral for a Friend, casually dressed and deep in conversation.
Du hattest schon Hours, ne? Okay. So, was habe ich hier? Oh, schön. The Hives, Veni Vidi Vicious. Aber ich glaube, ich fand das Debüt besser. Ich glaube, es ist lange her, dass ich es mal komplett gehört habe. Aber ich bin gespannt. Okay.
Oh, ah, cool. Danko Jones, Sleep is the Enemy.
Sehr schön. So, dann muss ich noch einen. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Ja.
Okay, okay.
Genau.
Fleetwood Mac. Habe ich gerade im Auto noch. Ja.
Stevie Nicks, ne?
Und Chrissy McVie. Ja. Ja. Aber da wirst du unseren Zuhörern auch noch einiges drüber erzählen gleich. Also gleich, sag ich, in zwei Wochen. Ja.
Genau.
Genau.
Hast du schon drei?
Ich habe schon drei. Du hast auch schon drei.
Okay.
Ja, ja, ja.
Cool. Dann.
Fein.
Nee, aber das war wieder mal eine schöne Folge.
Hat mir auch gefallen.
Es freut mich wirklich sehr, dass du Circle of Grin so geil abfeierst, weil es ist wirklich so, kein Schwein kennt die. Und die sind so gut oder waren so gut. Und ja, es ist jetzt auch so, mein Gott, was ist ja auch immer die Sache, so Days in Grief, ich feiere die jetzt so, weil die in ihrer Zeit so geil waren. Es hätte ja auch genauso sein können, dass die irgendwie mega erfolgreich geworden wären. Und dann würden wir heute so Dinge sagen wie, und ich so, ja, die ersten zwei Alben waren noch geil, das dritte war auch noch ganz gut, aber seitdem, ach komm, das ist alles, das braucht doch keiner mehr. Aber so sind sie halt jetzt in dieser Zeitkapsel gefangen und können praktisch da geil bleiben. Und wer weiß, wie ein irgendwie geartetes zweites Album von Circle of Grin geworden wäre.
Weiß ich nicht.
Ja. Deswegen und ist immer so, ja.
Okay.
Das Album ist geil und hört euch das an.
Kann ich nur unterschreiben. Und ich finde es halt erschreckend, dass das auf Spotify nur vierstellige Abrufzahlen sind. Das, also das soll man ganz schnell ändern. Also definitiv.
Ja, das soll man wirklich ganz schnell ändern. Also jetzt auch gar nicht, weil ich mein Gott, da kommt ja eh kein Geld mehr rum.
Nein, das ist
also,
klar, aber es geht halt um den Bass einfach, sozusagen, ja.
Ja, weil das hat geile Musik.
Genau. Okay.
Dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt euren Freunden von uns.
Eure Oma
auch. Lasst uns Feedback da auf Instagram. Genau, eure Oma, deren Nachbarn, der Hund, die Katze. Stellt die Bluetooth-Box neben den Hamsterkäfig, der kann sich nicht wehren. Ein
Graffiti von unserem Logo. Nein,
Nee, sonst kriegen wir juristische Probleme. So, macht Aufkleber von unserem Logo und klebt sie auf Privatfahrzeuge.
Ich hab's. Nein.
Okay, also wie gesagt, erzählt allen euren Freunden von uns, teilt, abonniert uns und so weiter und so fort. Markus, möchtest du uns zuhören auch noch irgendwas mitteilen?
Ich würde das nur wiederholen nochmal. Also, gibt's nichts hinzuzufügen. Also, let's call it a day.
Okay. Alles klar.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6ausdemglas@gmail.com. Auf Wiederhören!